Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Mr. Know-it-all. Mit Melanie Golin.
Und Daniel Koch.
Und einem Seestern. Und einem Einhorn.
Und einem Igel. Und einem Lachs. Was für Geräusche machen Lachse?
Der Igel hat eine Vollbremsung gemacht gerade, ne? Das habe ich gehört.
Auf jeden Fall. Ihr wisst auf jeden Fall schon, worum es geht.
Wir haben
die
gute
richtigen
Laune.
Popkultur-Nerds merken jetzt, dass wir hier nicht etwa über Yoko Ono sprechen, die kann das auch ganz formidabel, was wir gerade hier gemacht haben, sondern über eine andere Band, nämlich.
Es geht um das Debütalbum von den B-52s. Eine Band wie keine andere. Ich habe das Gefühl, das sage ich jede Woche, aber bei der stimmt's ja nun wirklich. The B-52s, wir hören das Album The B-52s von vorne bis hinten und es geht los mit Planet Claire.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Fühlt euch frei, heute alle Geräusche zu machen, die in euch drin sind, denn wir hören The B-52s. Vor 40 Jahren ist ihr Debütalbum erschienen, das heißt wie die Band selbst. Und der Eröffnungssong, das war Planet Claire. Ein Song, der schon in sich selbst so weird ist, weil er eine Art Space Odyssey ist, der erstmal instrumental daherkommt und dann aber, wenn man schon sich an den Gedanken gewöhnt hat, dass jetzt nichts mehr passiert, dann kommt Fred Schneider und haut dir diese Lyrics um die Ohren, die ganz merkwürdig sind und sehr fantasievoll und toll. Vor 40 Jahren haben sie die geschrieben. The B-52s haben sich 76 gegründet, in einem chinesischen Restaurant, wo sie gesagt haben, hey, warum sind wir nicht auch noch Band? Dann haben sie angefangen zu jammen.
Und man muss dazu sagen, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie diese Texte entstanden sind. Man hat diese Band gegründet, so ein bisschen aus einem Rausch heraus. Also auch, glaube ich, ein bisschen der Rausch an sich selbst, weil die Personen, die da saßen, die kannten sich schon und waren sich sehr wohlgesonnen und befreundet. Aber auch, sie haben in diesem Restaurant Flaming Volcanoes getrunken. Das ist ein karibischer Cocktail, der auch ganz gut zu den B-52s passt. Nämlich, die Zutaten sind ungefähr relativ klar, aber bei diesem Flaming Volcano kommt es vor allen Dingen auf die Präsentation an und es gibt so bestimmte Wege, wie man diesem Cocktail so einen brennenden Krater verpasst, dass das dann auch besonders eindrucksvoll aussieht. Das wird dann meistens in Gruppen getrunken, ist also so ein bisschen der stilvollere Sangria-Eimer und das passt eigentlich auch gut zu dieser Band, die damals in Athens, Georgia auch sehr exzessive Partys gefeiert hat. Ich glaube, zu so ein paar Aufnahmesessions und auf ein paar Partys kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen.
Wir hören erstmal den nächsten Song, der heißt 52 Girls. Komischerweise werden in dem Song nur 24 Girls aufgezählt, verschiedene Frauennamen. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass man, wenn man die B-52s mag oder wenn man sich damit identifizieren kann, dann ist man ein 52 Girl. Also es geht nicht um 52 Frauen, sondern um eine bestimmte Art von Frau.
Das würde ich auch sagen. Und wenn man sich die Live-Performances aus der Zeit anguckt, sieht man auch, dass man eine sehr feierfreudige, exaltierte, gut singende, crazy Frau ist oder Typ, weil die Typen sind da mindestens genauso crazy, was man schon an den Schnäuzern erkennt.
Wer A spielt, muss auch B spielen.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album auf Flux FM.
52 Girls von den B-52s. Alle Namen, die hier aufgezählt wurden, das waren Namen, die sehr populär waren in den 50er Jahren, also 20 Jahre bevor sich die B-52s gegründet haben. Das ist aber eins der Merkmale, der stilistischen Merkmale von B-52s, denn sie verheiraten diesen 50er Jahre Hausfrauenstil und diese 50er Jahre Frisuren mit einer Art 60er Jahre Space Age Zukunftsvision, wie sie eben in den 60ern sehr populär war, in so Sci-Fi-Filmen, das Ding aus dem Sumpf oder sowas. Ihr habt ihr sicher alles
Plan
schon mal gesehen.
Nine from Outer Space,
richtig,
sei
richtig.
Da auch sehr empfohlen.
Ich stelle mir immer vor, es ist quasi wie wenn jemand was aus den 90ern und aus den Nullerjahren jetzt nehmen würde und daraus eine Band macht im Jahr 2019.
Die Köpfe hinter den B-52s, das waren, um die hier auch mal aufzuzählen, Fred Schneider an Vocals und Percussion und Soundeffekts und Keyboard und so weiter und so fort. Kate Pearson, eine der Sängerinnen, aber auch die Orgel- und Keyboardspielerin. Keith Strickland, der Drummer, der auch an den Soundeffekten mit rumgeschraubt hat. Cindy Wilson, auch Sängerin und Percussions und manchmal seiner Gitarre und der Gitarrist Ricky Wilson, der leider 1985 dann an AIDS verstorben ist. Das war die Truppe, die sich gefunden hat. Und als sie sich gefunden haben, man muss über Essence, Georgia wissen, die haben ein sehr liberales und etwas künstlerisch veranlagtes College dort, wo später auch zum Beispiel Bands wie R.E.M. dann rauskamen aus dem Umfeld. Aber die B-52s waren damals ja ziemlich working class unterwegs, kann man fast sagen. Schneider arbeitete zum Beispiel bei der Post und koordinierte Briefträger. Ricky arbeitete in einem Busbahnhof. Cindy arbeitete, das finde ich sehr schön, beim Whirlicue Luncheonette. Kate war bei der lokalen Zeitung beim Athens Banner Herald. Als sie dann die schicksalhafte Begegnung beim Cocktailsaufen hatten, waren sie gerade an dem Punkt. Musik war erstmal ein Hobby und später dann Karriere.
Den ersten Auftritt hatte die Band zusammen am Valentinstag 1977. Es gibt ganz tolle Artikel in der New York Times, die ihr googeln könnt, von 78 und 79, wo Kate Pearson beschreibt, wie sie sich angezogen haben. Die haben sich nämlich aus dem Secondhand-Laden so kleine Fake-Fur-Taschen gekauft, haben die dann als Perücke getragen, haben Barbies von der Decke hängen lassen. Die Barbies hängen von der Decke, alles ist ziemlich punk. Alle tanzen wie wild und zwar so wild, dass die Hälfte der Partygäste die Sachen, die in den Schränken stehen, festhalten musste, weil alles so gewackelt hat. Das war der erste Auftritt von den B-52s. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie sie dann den Song Dance This Mess Around performt haben. Das ist der Song, den wir jetzt hören. Ein Song, in dem auch wieder Dinge aufgezählt werden. Diesmal Tänze, diese ganzen Modetänze der 50er und 60er Jahre. Und ihr habt ja auch einen direkten Verweis auf die 60er. Jedenfalls zitieren sie den Song von den Supremes wortwörtlich. Walk, talk in the name of love before you break my heart. Wie ihr den Text natürlich kennt, aus Stop in the name of love. Und insgesamt ist es die Szene eines Mädchens, das einfach nicht verstehen kann, warum ihr Angebeteter oder ihre Angebetete nicht mit ihr tanzen will.
Und ihr seid jetzt natürlich alle eingeladen mitzutanzen und ihr könnt euch es aussuchen. Entweder ihr macht den Sugarloo oder den Camel Walk oder den Hypocrite oder ihr macht's wie ich. Das ist immer noch meine Lieblingstanzfigur. Das Internet konnte mir nicht sagen, wie es aussieht, deswegen interpretiere ich das selbst. Ich suche mir von diesen Tänzen den Shy Tuna raus. Das passt am besten zu mir. Dance this mess around.
Alles hat seine zwei Seiten. Wir spielen sie beide.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Auf Flux FM.
Rock Lobster von den B-52s. Das ist so ein schöner Song, um einfach mal alles rauszulassen. Und ein Song, der 1978 zum ersten Mal erschienen ist, damals noch bei DB Records. Wenn ihr diese Single vielleicht auf Vinyl besitzt, dann stellt ihr fest, dass der Song auf der Single noch ein bisschen anders klingt. Da sind auch viel mehr Meeresbewohner aufgezählt in der ersten Version als auf dieser Albumversion, die wir jetzt hier kennen. Rock Lobster ist, glaube ich, der B-52-Song, vielleicht zusammen mit Love Shack, der ja dann 10 Jahre später rauskam. Und es ist ein Song, in dem sich die Band an Yoko Ono ein bisschen orientiert hat. Und dann ging's full circle, weil nämlich daraufhin wieder sich Yoko Ono bzw. John Lennon getriggert gefühlt hat. Die Geschichte geht so. John Lennon hat diesen Song gehört, hatte zu diesem Zeitpunkt 1979 länger keine Musik mehr gemacht, hat den Song gehört und dann gedacht, Moment, das klingt so wie das, was Yoko macht. Das kann nicht sein, dass andere das machen. Also muss ich jetzt wieder Musik machen, damit ich die Nase vorne habe.
Interessant, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Man lernt immer was dazu, wenn man mit Melanie Gollin Sendung aufnimmt.
Ja, daraus und entstanden ist tatsächlich John Lennons Album Double Fantasy. Rock Lobster war der Startpunkt von Double Fantasy.
Krass.
Ja.
Und Rock Lobster ist tatsächlich auf dem Album, das finde ich interessant, es sind weniger Meerestiere drin als in der ersten Version, aber erst 2 Minuten länger. Und ich finde, bei Rock Lobster merkt man so ein bisschen, dass diese Band sehr über das Jam zu ihren Songs gekommen ist. Sie konnten auch nicht wirklich Noten lesen und dergleichen und haben auch mit Songpaintings, habe ich gelesen, hin und wieder gearbeitet. Und Schneider hat später auch erzählt, es wurde teilweise einfach weirder und weirder, dass die beiden Sängerinnen halt diese Yoko Ono-Geräusche gemacht haben oder oder diese Art Tiergeräusche zu singen. Und er zum Beispiel die ganze Zeit im Sinn hatte, er stammt nämlich von der Jersey Shore und das kennt man ja seit dem MTV-Zeitalter, dieses etwas prollige Areal, wo alle total braun gebrannt sind. Und er hat dann die ganze Zeit zum Beispiel immer gerufen, pass the butter please. Das war so ein bisschen ein Running Gag, weil an der Jersey Shore heißt das, man soll die Bräunungsbutter rüberreichen. Und so haben die sich dann reingesteigert. Und dieser Song klingt so ein bisschen so, als hätte man da so Bock drauf gehabt, dass man irgendwie auch, ja, das Ende nicht so richtig gefunden hat. Ich finde, am Ende fasert er ein bisschen aus, aber macht trotzdem unheimlich Spaß. Und es ist den Produzenten auch hoch anzurechnen, dass die gemerkt haben, diese Band muss so aufs Band, dass man diesen Live-Spirit mitbekommt. Und deswegen wurde auch sehr, sehr wenig dran rumgeschraubt später. Es gibt also kaum Overdubs und das ist schon sehr nah an diesem Live-Erlebnis, das natürlich noch ein bisschen hirnsprengender war, wenn man diese Bühnenshows, diese Anzüge, diese Schnauzbärte, diese Beehive-Frisuren und dieses Verrückte. Und ich meine, Ende der 70er war ja schon viel Verrücktes auf der Bühne, aber ich glaube, die B-52s waren dann nochmal in einer ganz besonderen Liga.
Neben den verrückten Geräuschen ist auch die Gitarre hier das, was heraussticht. Und es könnte eins der wiedererkennbarsten Gitarrenriffs der Popgeschichte sein. Witzigerweise hat Ricky Wilson, der Gitarrist von den B-52s, der das geschrieben hat, in dem Moment, als er es geschrieben hat, zur Band gesagt, Leute, ich habe gerade das dümmste Gitarrenriff aller Zeiten geschrieben. Naja, Pustekuchen, hat doch ganz gut funktioniert. Was ich nicht wusste und wo ich auch ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass es Rock Lobster tatsächlich gibt. Rock Lobster sind einfach eine Art von Hummer. Ich dachte, der Rock Lobster ist natürlich der rockende Hummer und nicht der, also es ist der Steinhummer, ein biologischer existierender Steinhummer.
Aber jetzt sagst du mir bitte nicht auch noch, dass der Bikini Whale auch tatsächlich existiert. Der dürfte dann erfunden sein. Aber ich glaube, dieses Zusammenspiel, welches Tier gibt's denn jetzt wirklich, macht das natürlich sehr, 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 sehr lustig dann auch. Und ich finde diesen Hintergrund auch gar nicht schlecht, wie sie auf diesen Songtitel gekommen sind. Das lag nämlich an einer Disco in Atlanta, die hieß damals Ende der 70er schon 2001 Disco. Da hingen an der Wand ganz viele Bilder von süßen kleinen Tierbabys, von normalen Babys, von Hamburgern und von Hummern. Ich glaube, das war nicht nur für den Song inspirierend, auch wenn man das Video dazu sieht, was ja auch an vielen Stellen so eine sehr bunte Collage ist, wo diese ganze Bilderwelt auch der Zeit und der Zeiten davor aufeinander prallt, dass das alles sehr inspirierend war und die Band in so eine Richtung getriggert hat. Und irgendwie hat man das Gefühl, es gab keinen, der die Band dann mal irgendwann gestoppt hat oder gesagt hat, ey, jetzt wird's wirklich ein bisschen zu weird. Aber gerade das macht ja auch den Reiz aus, finde ich.
Daniel, stopp, jetzt wird's wirklich ein bisschen zu weird. Lass uns den nächsten Song hören. Lava.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Wieder aufgelegt von Flux FM.
Hat Lava, beziehungsweise Lava von den B-52s aus deren Debütalbum, was vor 40 Jahren erschienen ist. Bei dem Song muss ich ein bisschen an Hot Topic denken von Bikini. Le Tigre, sorry.
Bikini. Genau.
Was auch kein Zufall ist natürlich.
Ich glaube auch.
Denn die ganze Riot Girl Bewegung der 90er Jahre ist auch sehr von den B-52s beeinflusst geworden.
Und
das war kein grammatisches.
Aber ich bitte dich, bei so weirder Musik darf man auch mal die Grammatik ein bisschen weirder angehen. Ich finde ja die Pointe auch noch ganz schön, wenn man mal erfährt, wie Bands beinahe geheißen hätten. Und ich fände nochmal schön, wenn es irgendwo so ein Paralleluniversum gibt, wo dann die Bands mit all ihren Namen sind, die sie dann verworfen haben. Die B-52s gehören dann zu der seltenen Gattung, die tatsächlich ganz geile Bandnamen verworfen haben. Die hatten sich nämlich beinahe Fellinis Children genannt, was ich schon sehr cool finde, weil ich meine, so diverse Fellini-Filme haben meiner Meinung nach auch mit dem freien Zugang zur Fantasie durchaus Parallelen zu den B-52s. Oder aber auch den Namen hätte ich geil gefunden, die Tinatrons. Das wäre eigentlich noch ein bisschen geiler gewesen.
Aber das heißt ja bloß, dass die Namen jetzt vakant sind und du könntest immer noch eine Band gründen, die so heißt.
Definitiv. Oder man macht halt einfach schöne Band-Shirts und fängt erstmal damit an. Ne? Ich meine, heutzutage braucht man ja kaum noch Musik, wenn das Merch stimmt.
Oh, das wäre so nerdig. Die Tinatrons, wer ist das? Oh, da hast du noch nichts von gehört. Das waren die B-52s, bevor sie die Da fällt mir ein, ich habe gestern Steven Malkmus von.
Das habe ich.
Ja, ich habe gestern Steven Malkmus vom Späti getroffen.
Du hast Steven Malkmus vom Späti
getroffen?
Da
muss ich immer dran denken, wenn Leute so super Hipster sind an Steven Malkmus. Das hat nichts mit das, aber herzlichen Glückwunsch, ihr wisst es jetzt, hat überhaupt nichts mit dieser Sendung zu tun. Lass uns ein bisschen drüber reden.
Aber guter Typ, Steven Malkmus, muss man sagen. Und 2,75 Meter groß gefühlt.
Lass uns drüber reden, wie das Album entstanden ist. Nämlich auf den Bahamas. Warum? Wissen wir warum? Da gab es ein Studio.
Da gab es ein Studio und ich glaube, die Flaming Volcano Versorgung ist auf den Bahamas sicherlich gewährleistet und besser als in Athens, Georgia. Wobei, wie gesagt, die wilden Partys, die da gefeiert wurden, waren wohl auch recht legendär. Aber es könnten tatsächlich so die Cocktail-Versorgungswege gewesen sein.
Die erste Single kam bei DB Records aus und dann wurden sie bei Island Records gesigned. Und der hat das tatsächlich selber produziert, der Chef, der nochmal heißt, Daniel.
Der da natürlich heißt Chris Blackwell.
Der hat das erste Album produziert auf den Bahamas. Es gab diesen Kunststudenten-Hintergrund in der Band. Die haben sich sehr viel eben auch bewusst an Yoko Ono orientiert, an Captain Beefheart, an Film-Soundtracks wie zum Beispiel an Ennio Morricone oder an Henry Mancini. Mancini hat auch Writing-Credits auf Planet Claire, auf dem ersten Song, den wir gehört haben. Genau deswegen, weil sie nämlich so genau hingeguckt haben, würde ich es mal nennen.
Die Band war sehr überrascht von dieser Arbeitsweise, weil sie hatten, glaube ich, auch ein bisschen gedacht, da kommt jetzt ein Produzent, der sagt uns ganz genau, was wir zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen hat er halt versucht einzufangen, was sie da machen. Die Bandmitglieder haben später auch gesagt, das sah immer so aus, gerade auf der Bühne, als hätten wir riesigen Spaß die ganze Zeit. Und das hatten sie zwar auch, aber diese Songs, bis sie dann so waren, wie sie waren und bis die Band einen Weg gefunden hat, das auf die Bühne zu bringen, da gehörte auch viel Laborarbeit zu, haben sie gesagt, weil sie haben tatsächlich sehr häufig improvisiert, sehr lange gejammt. Dann haben sich einige Bandmitglieder zurückgezogen und aus diesen Stunden von Tape-Materialien die Songs zusammengebaut. Und das ist natürlich eine sehr spannende Arbeitsweise, die, glaube ich, genau dann schwierig wird, wenn du jetzt eine Live-Tour planen musst und dir irgendwie überlegen musst, wie du so ein wildes Tier wie ein Rocklobster einigermaßen gezähmt auf die Bühne kriegst.
Der nächste Song, den wir hören, der heißt There's a Moon in the Sky Called the Moon. Ich muss immer so lachen bei diesem Titel. Zeigt aber, also abgesehen davon, dass es lustig ist, geht es hier auch wieder um diesen Sci-Fi-Fokus, den die B-52s haben, der sich nämlich mit dem Space Age, diesen ganzen Space Age-Träumen der 60er Jahre beschäftigt, wo man sich sehr viel und sehr euphorisch vorgestellt hat, wie dann die Zukunft aussieht und wir werden alle auf dem Mond leben. So war das ja in den 60ern.
Und ich könnte mir vorstellen, diese Sache mit dem Mond da oben, der The Moon heißt, dass die verrückten Köpfe, die sich die Kultserie The Mighty Boosh ausgedacht haben, was ungefähr so das Serienäquivalent der B-52s in den Nullerjahren war, dass die auch vielleicht ein bisschen daran gedacht haben, als sie einen Mond erdacht haben, der The Moon heißt, der sich immer mal meldet und der auch so einen richtig geilen Effekt wie in diesen 60er-Jahren Sci-Fi-Film ist, halt einfach ein komplett mit Rasierschaum eingeschmiertes Gesicht, das dann halt so mega billo in so einen Mond reingepackt wurde. Und diese Assoziation hatte ich irgendwie, als ich diesen Songtitel gehört habe und den Song mal wieder gehört habe.
Schätze aus der Plattenkiste. Herausgekramt von Flux FM.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM. Ein komplettes Album. Und alles, was man dazu wissen sollte.
Hero Worship von den B-52s. Ihr hört immer noch das große Ganze und das ganze Album. Das ganze Debütalbum von den B-52s, Hero Worship, auch ein Song, wo Sleater Kinney gesagt haben, dass sie sehr beeinflusst waren von diesem Song. Es geht ja auch so ein bisschen darum, einen Held, ein Vorbild zu haben und zu ihm aufzuschauen, aber auch so ein bisschen zögernd zu sein in der Manie, die man hat für diese Person.
Das ist eigentlich ganz spannend, dass ausgerechnet solche Charaktere wie die B-52s dann so Popstars wurden, weil ich finde, wenn man gerade die ersten Jahre dieser Band sich anschaut, dann sieht man eine Band, die einfach Bock hatte und einfach irgendwie natürlich schon sehr geniale Momente hatte in diesem Ganzen, aber wo man, glaube ich, im Publikum stand und dachte, geil, irgendwie kann ich das auch, aber ich glaube, ich wäre noch nicht auf diese Ideen gekommen. Also ich finde so diese, da gibt es überhaupt keine Berührungsangst. Man hat irgendwie gedacht, vom Outfit bis zum Tanz bis zu den Lyrics, dass es irgendwie gerade so genial wird, weil jeder davor steht. Auch natürlich ein bisschen das Punk-Phänomen, so nach dem Motto, ey, kann ich auch. Kann natürlich nicht jeder, klar, aber ich finde, das hat die Band so ein bisschen ausgelöst.
Ja, Enthusiasm over Skill. Ich predige es ja gerne jede Sendung wieder. Da kommt dann nämlich sowas bei raus, wie zum Beispiel, dass Ricky Wilson gesagt hat, ich kann, also Gitarre spielen, kriege ich schon irgendwie hin. Aber dass das dann einfacher ist und auch besonderer klingt, hat er bei seiner Gitarre immer zwei Saiten abgespannt und nur mit vier Saiten gespielt. Dadurch entsteht dieser sehr besondere B-52s Sound. Dieses Album war sehr erfolgreich in Australien vor allem. Im Rest der Welt war es okay erfolgreich, aber jetzt nicht der super Durchbruch. Mit den Jahren haben sich die B-52s aber als eine der ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so Novelty-Fun-Bands oder auch eine der sehr innovativsten und furchtlosesten Bands etabliert. Ich habe tatsächlich geschafft, sie mal live zu sehen, 2008 auf der Funplex-Tour. Funplex, das war ja das letzte Album, was sie rausgebracht haben, 2008 oder 2007, in dem Dreh so. Das war schon auch noch cool, aber auch so ein bisschen... Nee, Moment, ich habe sie zweimal live gesehen, Daniel. Einmal in der Zitadelle und einmal im Huxleys. Das erste war cool, im Huxleys war es dann so ein bisschen müde. In diesem Jahr haben sie ja ihre Farewell-Tour gespielt. Da habe ich auch nicht so viel Gutes von gehört, war dem Alter entsprechend. Das war das Feedback, was ich gekriegt habe. Ich war selber nicht da.
Ja, sie waren in der Zitadelle Spandau im Sommer und ich habe heute mich auch noch ein bisschen durch die Nachberichte gelesen und es war immer ganz interessant so, die, ich sag mal so, die Organe und Zeitungen mit der älteren Leserschaft waren sehr angetan und die jüngeren Magazine sagten ungefähr das, was du gesagt hast. Man muss ein bisschen dazu sagen, dabei sind noch in erster Linie die Vokalisten, also Fred Schneider ist noch dabei, Kate Pearson ist noch dabei und Cindy Wilson ist noch dabei und die Band, die dahinter steht, ist quasi inzwischen ein bisschen verjüngt worden, aber ich finde es halt immer nicht, ich meine allein, dass sie das machen und sie sagen ja selbst sehr selbstironisch, eigentlich brauchen wir ja nur noch Love Shack und Rock Lobster spielen und der Rest ist dann auch ein bisschen Spaß für uns. Ein schöner Weg so zu gehen mit einer Farewell-Tour und ich glaube, man wird sie tatsächlich vermissen, aber ich glaube auch, der Punkt ist erreicht, dass man so eine Musik und so einen Stil ab einem gewissen Alter auch nicht mehr so wirklich fahren kann. Das ist ja doch ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein Blues-Musiker ist oder Mick Jagger, wo das irgendwie dann immer noch, naja, auch nicht für jeden aufgeht.
Ihr kennt doch diese Situation, wenn ihr abends in einer Bar seid und aufs Klo geht und da steht so, für eine gute Zeit ruft diese Nummer an. Diese Nummer ist 6060842. Genau darum geht's nämlich in dem nächsten Song.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde, ein komplettes Album. Von der ersten bis zur letzten Note. Auf Flux FM.
Ja, ist halt blöd, wenn keiner rangeht. 6060842 von den B-52s. Wir haben das Debütalbum in voller Länge gehört. Das heißt, wir sind am Ende. Das heißt, Fazitzeit. Ich fange an.
Mir egal.
Ich fange an.
Genau, letztes Mal habe ich, glaube ich, zuerst losgehört.
B-52s, eine Band, die wir brauchen, auch heute noch. Ich mach's ganz kurz. Das Wichtigste im Leben ist Fantasie. Ich sag's ja immer, so viel Fantasie, es ist so schön. Es ist kitschig, es gibt Hooks, es ist albern, es ist sexy. Es macht Spaß. Es ist Punk as fuck in der Definition von Punk. Es geht um Dinge, die so abwegig sind. Es geht nicht um Liebe, sondern nur um so Quatsch. Und das finde ich auch toll. So viele Bands wurden davon beeinflusst. Madonna hat gesagt, B-52s, großes Ding. Sleater-Kinney, Scissor Sisters haben sich deswegen gegründet. Stereo Total, behaupte ich, sind auch große B-52s-Fans, wenn man sich dieses Stilmittel der Aufzählung anguckt. In manchen Songs werden ja nur Sachen aufgezählt. Bei Rock Lobster oder bei 52 Girls oder bei There's a Moon geht es dann nur um Planeten. Ich möchte, dass alle dieses Album hören, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich Dinge vorzustellen und dass es wichtig ist, sich seinen Körper auszuschütteln und ab und zu mal Geräusche zu machen, die man in der U-Bahn nicht unbedingt machen darf.
Stört ja manche Leute aber auch nicht. Also einfach mal, wenn ihr mal den Narwal machen wollt, haut raus. Ich glaube, in der U6 wird da keiner seltsam gucken. Mir geht es ähnlich, wobei ich zugeben muss, ich hatte ganz am Anfang, ich habe das ewig lange nicht mehr gehört. Ich hatte es auch so ein bisschen eher aus so einem historischen Pflichtbewusstsein damals zuerst gehört, weil man natürlich immer wieder bei dieser Band ankommt. Ich habe dann das Album angemacht und nur so nebenher gehört und habe erst gedacht so, verdammt, ich fühl's nicht beim ersten Durchlauf. Beim zweiten Durchlauf dachte ich dann, boah, ist das geil, boah, ist das quatschig. Dann habe ich angefangen, mich reinzulesen. Dann habe ich festgestellt, dass man jetzt endlich mal hier eine Sendung machen kann, wo, natürlich gibt's auch den tragischen Tod des Bandmitglieds, logisch, aber wo man halt nicht so diesen ganzen Sex, Drugs und Rock'n'Roll und abgerippte Manager-Scheiß irgendwie oder Depressionen, sonst was, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, die Band hatte durchgehend Spaß und hat das des Spaßes wegen gemacht und hat sich überall bedient und hat einfach den Kopf aufgemacht und gesagt, ey, hier passiert so viel crazy Scheiß, wir lassen das jetzt relativ ungefiltert raus und räumen das dann so ein bisschen auf, dass es in den Song passt. Und diese Arbeitsweise, dieser Spirit hat mich dann völlig angesteckt und spätestens so ab dem vierten Durchlauf war ich voll drin und Dance This Mess Around zum Beispiel habe ich in den letzten Tagen irgendwie, keine Ahnung, 365.000 Mal gehört. Ich wünsche mir auch einen Song der B-52s über die Zahl 12 bei der Gelegenheit. Ja, ich finde, das ist Musik, die macht gerade an so einem Sonntagabend wie heute einfach herrlich den Kopf frei und sagt auch einfach mal, hey, Popmusik kann auch inspirierend sein und einfach mal Spaß machen. Stock aus dem Arsch, den schüchternen Thunfisch tanzen und B-52s hören.
Wir hören jetzt
Hausaufgabe.
Noch Downtown, ein Cover von dem Petula Clark Song, den sich The B-52s hier sehr zu eigen gemacht haben. Nachhören könnt ihr die Sendung auf fluxfm.de und auf Spotify. Mein Name ist Melanie Gorlin.
Meiner ist Daniel Koch. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Igelgeräusche.
Tschüss.
Fluxkompensator.
Spezial. Das große Ganze. Eine Stunde Flux FM, ein komplettes Album und alles, was man dazu wissen sollte.
Call me Mr. Know-It-All.